Ein herrlicher Morgen hier wieder auf dem Dach des Hotels. So morgens, wenn das Leben losgeht und die Sonne richtig angenehm daher scheint. Passt gerade meine heutigen Gedanken wieder mal in einen Podcast zu gießen. Ich werde mich heute damit beschäftigen, wie aus einer immer schwächer werdenden Währungssicht die Veranlagungen, die Portfolios aufgestellt sein sollten.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Das Spannende ist, dass in kleineren Ländern, in Ländern mit eigenen Währungen, wo die Menschen sehr viel mehr in Berührung kommen mit anderen Währungen und Währungsschwankungen mitbekommen, dass dort viel, viel früher diese Frage, wie aus einer schwachen Währung heraus angelegt werden sollte, gestellt wird. Interessanterweise wird in solchen Ländern auch viel, viel mehr mit Währungen spekuliert, weil man natürlich das stärker mitbekommt. Im Euroraum ist es so, dass seit Einführung des Euro die unterschiedlichen Währungen quasi verschwunden sind und somit diese Berührung im täglichen Leben mit unterschiedlichen Währungen nicht so oft passiert und damit diese Kunden auch nicht so oft die Frage stellen. In den vergangenen Tagen ist aber natürlich, weil hier medial aufgegriffen mit großen Schlagzeilen, Euro schmilzt weg, Euro wird zur Lira, die mittlerweile erreichte Parität zwischen Dollar und Euro immer wieder angesprochen wird. Und hier kommen auch Fragen von Euro-Anlegern, wie sollte man also umgehen aus einer schwächer werdenden Währung heraus. Sobald man aus meiner Sicht grundsätzlich einmal verstanden hat, dass Veranlagung heißt, aus dem Zahlungssystem in Sachwerte außerhalb eines Zahlungssystems einer Währung anzulegen, sobald man das für sich mal als Bild verinnerlicht hat, ist es egal, in welcher Währung wir denken, weil auch starke Währungen in Relation zu anderen als Zahlungssystem Erosion in sich tragen und somit eine Veranlagung langfristig im Zahlungssystem selber, wie gesagt nochmal, egal in welcher Währung, wenig Sinn macht. Das heißt, es ist egal, ob ich aus einer starken Währung heraus, nehmen wir jetzt aktuell meinetwegen den Dollar oder den Schweizer Franken, veranlage oder aus einer schwachen Währung heraus veranlage. Es geht immer darum, aus dem Zahlungsmittel, aus dem Zahlungssystem in Sachwerte zu wechseln. Dort kann ich grundsätzlich einmal am besten Vermögenswerte parken und im Idealfall Kaufkraft erhalten. Das sollte ja die Hauptzielsetzung sein. Die Sachwerte haben einerseits eben diese Möglichkeit, dass sie, man muss dazu sagen, hoffentlich Wert erhalten, weil Sachwerte, die nichts wert sind, Sachwerte, die dann irgendwann später niemand haben will, die werden auch keinen Wert halten können, weil es ja bei den Sachwerten, egal ob wir jetzt von Immobilien sprechen, von Aktien sprechen, von Antiquitäten sprechen, die haben ja per se keine Preis- oder Wertgarantie. Es gibt niemanden, der im Hintergrund Werte garantiert und somit das eingetaktet werden kann, sondern ich muss mir überlegen, natürlich Sachwerte zu nehmen, die zu unserem Wirtschaftssystem, zu unserem Lebensmodell dazu passen und somit immer eine Nachfrage haben werden. Dazu kommt auch bei den Sachwerten die Preisbewegung durch spekulative Geldmengen, die hineinfließen oder rausfließen. Das heißt, ich muss mir bei den Sachwerten natürlich schon auch immer wieder klar machen, dass ich einen Basiswert habe und da kommt nochmal entweder aktuell eine Übertreibung durch spekulative Kapitalbewegungen nach oben oder auch mal eine Übertreibung nach unten dazu. Die Liquidität dieser Sachwerte ist dann auch noch ganz wichtig. Das heißt, wenn ich irgendwo hineingehe, da muss ich mir immer überlegen, wie schaut es aus, wenn ich dann wieder aus diesem Sachwert rausgehen will, weil hineingehen ist relativ leicht. Also ich würde mal sagen, kaufen kann ich bald etwas, wenn es natürlich einen Verkäufer gibt. Aber umgekehrt, wenn ich dann raus will und wieder ins Zahlungssystem zurück will mit meinem Vermögen, dann wird es wichtig sein, dass es eine Liquidität gibt. Und sehr viele Menschen verstehen das schon, dass die Liquidität wichtig ist, damit ich aus einer Veranlagung rauskomme. Aber diese tägliche Liquidität hat natürlich auch einen Nachteil, nämlich, dass diese tägliche Liquidität die Stimmungslagen des Marktes sofort abbildet. Das heißt, ich kann zwei Dinge nicht haben. Einerseits tägliche Liquidität und eine Sicherstellung, dass ich raus kann, und eine stabile Wertentwicklung. Das widerspricht sich. Weil die tägliche Liquidität heißt, ich lasse es zu, dass Angebot und Nachfrage aktuell im Markt bestimmte Entwicklungen beeinflussen. Und da sind aus meiner Sicht, und das habe ich oft schon gesagt, Prognosen schwierig und auch sinnlos. Warum? Naja, die echten Treiber, dass sich Preise bewegen, die echten Treiber, das sind Entscheidungen, das ist Wissen über irgendeine Entwicklung, das sind neue Ideen, das sind Erfindungen, das sind Entscheidungen in Unternehmen. Diese Dinge passieren irgendwann in der Zukunft. Und wir können heute nicht wissen, was alles so passieren wird oder auch nicht passieren wird. Deswegen sind aus diesem Blickwinkel Prognosen auf irgendwelche zusätzliche Preisentwicklungen und Wertentwicklungen Humbug. Jetzt kommen wir zu den Währungen nochmal zurück. Es ist ja so, dass die Grundidee zuerst war, die Währungen so weit als möglich zueinander zu stabilisieren, zu binden, weil die unterschiedlichen Wirtschaftssysteme und auch die Unternehmen mit zu stark schwankenden Währungen nicht umgehen können. Eine Basisstabilität der Zahlungssysteme zueinander ist Grundvoraussetzung, damit unsere Wirtschaft berechenbarer wird und stabiler wird. Und das haben überwiegend mal die Amerikaner versucht. Das hat bis Bretton Woods, sagen wir mal, ganz gut funktioniert. Dann hat es im Dollarraum nicht funktioniert. 1973 war das dann zu Ende. Damit entstand auch international ein riesen Devisenmarkt. Und wenn man das heute anschaut, ist im Bereich der Devisenspekulationen sehr viel Kapital unterwegs. Hier klare Prognosen zu stellen, wie sich Währungen entwickeln, ist ganz schwierig. Es sind so viele Faktoren, die dahinter sind, und all jene Privatanleger, die mit Devisenspekulationen irgendetwas machen, die merken eh sehr schnell, dass es tatsächlich eine Spekulation ist und nicht die Basis einer stabilen Vermögensveranlagung. Im Euroraum hat man dann aber trotzdem versucht, diese Stabilität zumindest auf europäischer Ebene zu erreichen. Hier ist der Schilling zur D-Mark und andere Währungen auch noch zur D-Mark gekoppelt worden. Und man hat also versucht, hier zumindest im Euroraum eine Stabilität zu erreichen. Die Fortsetzung, also der Euro ist eigentlich nur in einer Währung die Fortsetzung dieses Stabilisierungsversuches von vorhin. Vor dem Euro, vor der Euro-Einführung, viele Euro-Kritiker sagen ja immer wieder, davor war alles frei. Nein, es war nicht frei. Es war auch davor klar definiert, in welchen Bandbreiten bewegen sich die unterschiedlichen Währungen. Und mit dem Euro gibt es einfach nur eine viel engere Kopplung an diese Themen. Und es hat grundsätzlich ganz gut funktioniert, diese sehr enge Kopplung, bis zu den Covid-Hilfspaketen, weil da haben die einzelnen Regierungen, obwohl sie im Euroraum sind, begonnen, ja, einfach losgelöst, Eigeninteressen gesteuerte Aktionen zu setzen. Und das hat begonnen, den Euro zu schwächen. Wirtschaftlich gesehen ist grundsätzlich eine stärkere Währung besser als eine schwächere. Auch wenn man sagt, naja, exportorientierte Länder sollten eher eine schwächere Währung haben, weil damit haben sie eine bessere Stellung an den Weltmärkten. Das stimmt schon, aber Sie müssen dann auch so hohe Qualität liefern. Und wenn Sie nur deswegen gewinnen, weil Sie eine schwächere Währung haben, sprich die echte innere Qualität Ihrer Leistung, Ihrer Dienstleistung ist nicht entsprechend, dann wird eine schwache Währung nur eine kurzfristige Vorteilssituation sein. Stärkere Währungen haben, wenn man es so sieht, natürlich Wirtschaftsmacht. Sie können Kapazitäten, Know-how-technisch auch besser einkaufen. Wenn Unternehmen fusionieren und aus einer stärkeren Währung heraus agieren, ist alles, was sie einkaufen, für sie günstiger. Fachkräfte können sie global deutlich besser einkaufen und sich sichern. Also im Endeffekt ist es so, dass natürlich besser wäre, wenn Währungen eher stärker sind, als wenn sie langfristig schwächer sind. Und es zeigt sich auch, dass, und man kann sehr viel von den Notenbanken lernen, wenn man die Schweizer Nationalbank zum Beispiel hernimmt. Die Schweizer Nationalbank sitzt an sich auf einer starken Währung, aber was macht sie mit den Reserven? Weil sie, der Schweizer Franken ist nachgefragt, sie verkaufen Schweizer Franken, nehmen dafür Devisen ein. Und was machen sie mit diesen Devisen? Naja, die Geschichte ist relativ einfach. Sie legen das nicht im Zahlungssystem an, sie halten das auch nicht in Schweizer Franken, auch nicht in Anleihen, sondern sie legen es in reale Werte an. Und wenn man das heute anschaut, ist international gesehen die Schweizer Nationalbank der größte Aktionär weltweit. Es steckt in vielen, vielen Unternehmen drinnen. In manchen Großkonzernen ist die Schweizer Nationalbank ein größerer Aktionär als die eigentlichen Gründer. Und daraus könnten eigentlich die Privatanleger relativ viel lernen, weil sie die Möglichkeit haben, ähnlich wie eben so eine große, starke Nationalbank ihre Kapitalanlagen, die sie im Zahlungssystem haben, eher in Sachwerte, in reale Werte, in große globale Unternehmen anzulegen. Und so ist es, wenn ich Live-Aufnahme mache, da kommt der Telefonat rein. Aber zum Glück konnte ich hier den Knopf schnell finden, um die Aufnahme kurz zu stoppen. Also wenn nochmal zurück zu den starken Währungen und zu den starken Nationalbanken. Die machen also nichts anderes und das ist wichtig für die Anleger. Daraus kann ich lernen, dass die auf jeden Fall größere Teile der Devisen, der Reserven, die sie haben, auch tauschen. Und somit spekulieren sie nicht mit Devisen, sondern schauen, dass sie außerhalb von Zahlungssystemen in realen Werten angelegt sind. Und das sollte eigentlich ein Anleger auch hauptsächlich machen. Die Wirtschaft ist deswegen wesentlich besser als Anlagevehikel, als nur die Währung, weil in der Wirtschaft passiert tatsächlich etwas. Eigentlich sind ja die Unternehmer, wenn man das überlegt, Erfinder, weil die ja tagtäglich darüber nachdenken, wie sie ihre Geschäftsmodelle so adaptieren, dass sie auf die neuen veränderten Rahmenbedingungen dementsprechend reagieren und ihre Geschäftsmodelle weiterhin lebensfähig sind. In einer Währung selbst passiert nichts oder zu wenig. Natürlich passiert es in der Wirtschaft dahinter, aber nahe dran zu sein bei den Unternehmen ist aus Veranlagungssicht deutlich vernünftiger. Und wenn wir uns die derzeitigen Probleme anschauen, muss man klar sagen, dass wir keine Wirtschaftsprobleme haben. Wir haben eher Probleme auf der Verteilungsseite. Das heißt, die Gewinne und die Erträge, die die Wirtschaft erarbeitet, die werden nicht vernünftig verteilt. Und daraus ergeben sich Probleme, weil bei anderen Verteilungsmechanismen wäre an sich auch eine Inflation kein Problem. Das heißt, ich kann als Anleger, das ist ganz wichtig, egal ob jetzt die Währung, in der ich drinnen bin, schwächer ist oder stärker ist, kurzfristige Liquidität muss ich in der Währung halten, bleibt mir gar nichts anderes über, auch wenn die Währung jetzt laufend an Wert verliert, an Kaufkraft verliert. Aber langfristig habe ich nur die Chance, außerhalb der Währung meine Werte, meine Kaufkraft zu erhalten. Und da kann ich jeden nur davor warnen, die Unsicherheit, die jetzt vorherrscht, auch mit Währungsabschwächungen und stärkerer Inflation, dafür ausnutzen zu lassen, dass dann in angeblich sichere andere Werte flüchtet oder anlegt. Ich nehme die Kryptoindustrie immer wieder her. Und zwar deswegen, weil zwar die Idee der Blockchain, das ist eine Technologie, die helfen wird, noch nicht geholfen hat, helfen wird, in vielen Geschäftsmodellen transparente Routineabläufe zu vereinfachen, zu systematisieren und natürlich dafür auch sich Arbeitskraft einzusparen. Aber ein Nebenprodukt der Blockchain-Technologie sind die Coins. Und die sind fälschlicherweise als Währungen bezeichnet worden. Und das ist auch so eingesickert, dass man im Volksmund und dass man allgemein immer wieder von Kryptowährungen spricht. Da weigere ich mich immer wieder und betone es, wir sind weit davon weg, dass das Währungen wären. Das sind Nebenprodukte der Blockchain-Technologie, die Coins. Das bedarf immer wieder einer eigenen Podcast-Serie, um zu verstehen, wie die zwei da zusammenhängen. Aber das Wichtige ist, es ist den Menschen über Jahre sehr stark, gerade von Influencern auch im Kryptobereich verkauft worden, die Story verkauft worden, dass es dezentral ist, dass es sicherer ist, dass es besser ist als die aktuellen Währungen. Und deswegen sollte man dort sein Geld anlegen. Und muss man leider sagen, das stimmt einfach nicht. Denn das, was dort als Story verkauft wird, ist außerhalb einer regulierten Welt. Und wenn ich mir heute anschaue, was sich dort abspielt, dann spielen sich in der Kryptowelt zu nicht 100%, aber zu einem Großteil Dinge ab, die wir in einer nicht regulierten Welt im Finanzsystem in den 70er, 80er, 90er Jahren gesehen haben. Und danach ist alles reguliert worden. Man kann sagen, dass heute in der offiziellen Finanzwelt vieles mühsamer ist. Das sagen all jene, die die kreativen Freiheiten des Systems gern ausgenutzt haben. Aber für die einzelnen Anleger ist das heute deutlich transparenter und wesentlich sicherer. Und in der Kryptowelt muss man leider einfach sagen, dass dort viel zu viele Themen sich abspielen, die unreguliert und nach dem freien Marktmodell eher mehr auf Betrugssysteme aufgebaut sind als auf sichere Anlagen. Und die Unsicherheit in der aktuellen eigenen Währung, in der Wirtschaftssituation, führt dazu, dass die Menschen in scheinbare andere Sicherheiten flüchten wollen und dann gehen sie von einer Unsicherheit in eine noch größere Unsicherheit hinüber. Auch diese Aussage, dass ja Papiergeld nichts wert ist, weil das ist ja nur Papier, stimmt ja nicht ganz, weil wenn wir uns das anschauen, dann ist selbst, wenn man heute Immobilien hernimmt, weil manche sagen, ja, Immobilien sind sicherer als Papiergeld. Naja, Immobilie ist ja nur deswegen und so lange sicher, bis auch dort ein Stück Papier dahinter ist, das ist im Grunde das Grundbuch. Und was viel, viel wichtiger ist, und da merken wir, dass die zentralen Systeme natürlich wesentlich sind, was die Sicherheit in Wahrheit ausmacht, ist die Rechtssicherheit unseres Systems, dass ein Staat dahinter ist, das eigentlich klar definiert und sagt, ja, Eigentum wird garantiert. Das, was im Grundbuch steht, das erkennen wir an. Das kann eingeklagt werden. Wenn jemand betrogen wird, wenn ihm sein Eigentum weggenommen wird, dann gibt es einen Staat dahinter, ein Rechtssystem, der uns die Sicherheit gibt. Und deswegen ist in diesen dezentralen Systemen diese notwendige Sicherheit, nämlich die Einklagbarkeit, dass mein Eigentum auch tatsächlich mein Eigentum ist und ich dafür beschützt werde, das fehlt in diesen Systemen. Und deswegen kann ein dezentrales System diese letzte Sicherheit des Eigentumsschutzes im Moment nicht gewährleisten und kann mir das nicht geben. Und das ist ganz, ganz wesentlich im Zusammenhang mit Anlagen. Ich habe am Anfang gesagt, dass Sachwerte an sich keine Wertgarantie darstellen. Das stimmt, aber es gibt in einem Punkt eine Sicherheit, das ist nämlich die Eigentumssicherheit, dass es sichergestellt wird, dass wenn ich mir das gekauft habe, dass mir das tatsächlich auch gehört. Und allein diese Aussage mit der Rechtssicherheit rückt ja in der momentanen Entwicklung in eine ganz andere in eine ganz andere Ecke, weil wir merken, dass unser System uns diese Rechtssicherheit gibt. Aber wenn ich mir heute anschaue, was in Russland sich abspielt, wo hier der große neue Herrscher einfach Dinge mit einem Federnstrich komplett über den Haufen wirft und sagt, naja, ich bestimme jetzt, was, wo, wie passiert und wer welche Sicherheiten hat, da merken wir, dass wir natürlich an diesem staatlichen System und an diesen Sicherheiten festhalten sollten, weil das gibt eigentlich die Sicherheit für unsere Kapitalanlagen. Wenn wir das also zusammenfassen und uns näher anschauen, was sollte jemand aus einer schwächeren Währung heraus machen und wie sollten da die Portfolios aufgestellt sein, dann ist zuerst einmal diese Idee wichtig, sich von der Währung im Kopf zu trennen und klar zu sagen, es ist egal, ob schwache Währung, starke Währung, ich muss ins reale Wirtschaftssystem, ich muss aus dem Zahlungssystem hinüber in reale Werte, dort mein Portfolio aufbauen und das ist die einzige Möglichkeit, dass ich hier eine Kaufkraftwertsicherheit mir erhalten kann. Das ist die wichtigste Idee. Ich hoffe, dass diese Gedanken heute auch wieder mal in dieser Diskussion des schwächeren Euros ein wenig geholfen haben und freue mich, wenn wir morgen uns wieder hören. Hören wir uns morgen ja nicht wieder, sondern erst am Montag beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Da bin ich wieder im Studio und ohne Hintergrundgeräusche. Liebe Grüße.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.